Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Rolf Brucker. Ich bin angestellt an der Universität Freiburg, arbeite in Zürich und bin in der EduTech-Gruppe. Die EduTech-Gruppe hat vom Swiss Virtual Campus den Auftrag erhalten, technische Beratung für Swiss Virtual Campus-Projekte durchzuführen und anzubieten. Die technische Beratung bezieht sich vor allem auf die strategische Ebene. Also wir können nicht direkt bei den Projekten des Swiss Virtual Campus Implementierungen vornehmen, sondern wir beraten die Projekte, welche Technologien sie einsetzen sollen und wie sie vorgehen sollen. Also wir sind eine strategisch tätige Gruppe, deswegen auch hat mich Martin Vögeli eingeladen zu diesem Forum zum Thema Trends und Strategien. Und ich bin sehr froh, dass Sie gekommen sind, trotz des schönen Wetters. Also ich weiß das sehr zu schätzen. Ich werde ungefähr eine halbe Stunde sprechen. Wahrscheinlich ein bisschen weniger, ich habe nur 8 Slides. Ich würde mich freuen, wenn Sie Fragen haben oder Anregungen, dies auch gleich zu sagen. Also ich würde mich freuen, wenn wir schon während der Präsentation auch eine Diskussion führen könnten. Und sonst haben wir am Ende nochmal Zeit, das alles zu diskutieren. Also zunächst einmal Thema Trends, Strategie. Der Auftrag war nicht ganz klar, soll ich über Trends oder über Strategien sprechen, aber es hängt natürlich zusammen. Und hier vielleicht eine ganz kurze Übersicht, wie ich das sehe, was die Zusammenhänge sind. Wenn wir jetzt im E-Learning einmal von den Bedürfnissen ausgehen, der verschiedenen Akteure, die haben Bedürfnisse und Ziele, und die Early Adopters, die haben sich das vor vielleicht 10 Jahren oder vor 8 Jahren überlegt, was wollen wir machen, die haben was ausprobiert. Und daraus haben sich dann sowas wie Trends ergeben. Und diese Trends, die können wir beobachten. Also wir können schauen, was hat sich entwickelt. Wir können daraus vielleicht ableiten, was wird sich in den nächsten paar Jahren entwickeln. Aber diese Trends, die gehen nicht notwendigerweise in die Richtung, die wir wollen. Also es macht dann Sinn, dass man einmal einen Schritt zurücktritt, sich überlegt, okay, was haben wir jetzt beobachtet, was haben wir gesehen, welche Strategien müssen wir daraus entwickeln. Damit man auch ein bisschen Ordnung in die ganze Entwicklung vom E-Learning bringen kann. Diese Strategien, das hat etwas Normatives, das wird von irgendwelchen Gremien wird das beschlossen und man hofft dann, dass man damit wieder zurückgehen kann, auf die Trends Einfluss nehmen kann und damit auch die Bedürfnisse der Akteure erfüllen kann. Also es war jetzt ein bisschen theoretisch, es wird gleich viel praktischer. Schauen wir uns zunächst, also ich muss vielleicht so sagen, ich werde in einem ersten Slide auf die Bedürfnisse und Ziele eingehen, dann ein bisschen genauer in den weiteren Slides schauen, wurden diese Bedürfnisse erfüllt, haben sich die Erwartungen erfüllt, die man hatte ans E-Learning, und dann am Schluss aus diesen Beobachtungen, die wir machen konnten, versuche ich ein paar Strategien abzuleiten. Das wird dann das letzte Slide sein. Also zunächst Bedürfnisse und Ziele der verschiedenen Akteure. Sie sehen, ich habe hier mal 4 Akteure aufgezählt. Die Studenten, die Lehrkräfte und Entwickler, die Supportzentren und die Institutionen, also auf der obersten Ebene. Ich konnte nicht alles aufzählen, es soll ja eine kurze Präsentation sein. Ich hoffe, ich habe die wichtigsten Punkte gefunden, sonst können wir das gerne nochmal diskutieren. Die Studenten, was haben die für ein Interesse? Was erwarten die vom E-Learning? Einerseits möchten die, dass die Dienste überall verfügbar sind. Sie möchten, dass sie diese verwenden können mit ihrer Infrastruktur, die sie ohnehin schon haben. Und sie möchten es einfach und intuitiv nutzen können. Dann insbesondere, also Studenten mit hohen Lernkompetenzen wünschen sich auch eine gewisse Flexibilität. Die wollen nicht nur auf das Curriculum zurückgreifen können, das ohnehin schon angeboten wird, offiziell, sondern möchten sich auch gerne noch anderweitig informieren können, sehen, was wir an anderen Hochschulen zu einem bestimmten Thema geliefert. Und wir erhalten regelmäßig Anfragen im virtuellen Campus von Studenten, die sagen, ich würde gerne auf diesen oder jenen Kurs zugreifen. Leider geht das im Moment aus administrativ-organisatorischen Gründen nicht. Aber es zeigt doch, dass die Studenten wirklich ein Bedürfnis haben, in andere Kurse reinzuschauen. Die Lehrkräfte und Entwickler, die habe ich hier zusammengefasst in einer Interessengruppe, weil an Schweizer Hochschulen das meistens diese beiden Rollen vereint sind, in einer Person. An anderen Hochschulen ist das nicht notwendigerweise der Fall. Aber Lehrkräfte und Entwickler, was möchten die haben? Die möchten das Material schon haben, Skripte, Word-Dokumente, PowerPoint-Dokumente, leicht weiterverwenden können und einbinden können, transformieren können in E-Learning-Inhalte. Sie möchten neue didaktische Methoden anwenden können, ausprobieren können, sind aber auch sehr daran interessiert, dass es einfach zu handhaben ist. Also die wenigsten Leute können sehr viel Zeit investieren, um komplizierte neue Tools zu lernen oder Standards oder Werkzeuge. Trotzdem, obwohl es einfach sein soll, sollen die Systeme anpassbar sein an die eigenen Bedürfnisse. Also eine Flexibilität ist gefragt und die Erfahrung zeigt, dass das dann auch immer ein bisschen im Widerspruch steht zu der einfachen Handhabung. Wenn ein System sehr einfach ist, ein Autorenwerkzeug sehr einfach ist, ist es meistens auch in der Flexibilität eingeschränkt und umgekehrt. Auf der Ebene der Supportzentren, diejenigen, die E-Learning-Dienste anbieten, die sind interessiert, dass sie Dienste anbieten können von hoher Stabilität, die Sicherheit garantieren können und auch Performance, also jetzt rein technisch gesehen. Andererseits sind die Supportzentren diejenigen Akteure, die, glaube ich, am ehesten begriffen haben, dass das E-Learning ein Potenzial bietet, um die Lehre qualitativ aufzuwerten. Ich denke, das liegt daran, dass das eben häufig didaktische Experten sind, die den Umgang bereits kennen mit diesen neuen Technologien und die am ehesten das Potenzial auch einschätzen können. Lehrkräfte können das manchmal noch nicht so richtig und sind natürlich sehr angewiesen auf den Input der Supportzentren. Und auch auf der allerobersten Ebene der Hochschulen ist es meistens noch nicht richtig durch, dass man mit diesen neuen Technologien etwas erreichen kann. Also da sehe ich schon, das sind diejenigen, die am meisten ziehen. Das sind die Zugpferde, die Supportzentren, wenn es darum geht, der Lehre einen neuen Stellenwert zuzuschreiben. Dann auf der Ebene der Hochschulen. Hochschulen sind vor allem daran interessiert, dass das E-Learning nicht einfach eine eigene abgeschlossene Sandbox darstellt, sondern dass das integriert ist in den ganzen Hochschulbetrieb. Die möchten, weil sie das Ganze bezahlen müssen, auch eine Sicherung der Investitionen gewährleistet sehen, möchten natürlich auch die Qualität der Lehre verbessern und eben das Ganze soll bezahlbar bleiben. Also, das sind jetzt mal die wichtigsten Bedürfnisse und Ziele, die ich aufgeschrieben habe. Ich schlage vor, dass wir uns die jetzt im Einzelnen anschauen und vergleichen mit dem, wie es denn in der Realität ausschaut. Aber zuerst möchte ich Sie fragen, ob Sie hier noch Ergänzungen haben oder Kommentare. Sind Sie mit dieser Auflistung einverstanden oder sehen Sie da noch zusätzliche Bedürfnisse und Ziele?
Ganz generell die Bedürfnisse der Gesellschaft, aber
spielen. Ja, natürlich. Ja. Was wären die? Also, wahrscheinlich auch, dass es ökonomisch vertretbar ist und dass man eine hohe Qualität erreicht.
Ich glaube eigentlich, dass für alle so eine Nutzenabwägung ein positives Ergebnis geben muss. Und alle verstehen dann jeweils was anderes für sich darunter. Also Studenten sind ganz klar, also unsere zumindest in der Betriebsökonomie, sehr nutzenorientiert und sagen, also entweder das spart mir Zeit beim Erarbeiten, genau. Das bringt mir bessere Noten bei gleicher Unterrichtsqualität oder gleichzeitig bessere Qualität und so weiter. Aber es muss ihnen etwas bringen und ich glaube, das lässt sich für die anderen durchdeklinieren. Dieser Mehrwert, der muss sichtbar und der muss spürbar sein, sonst funktioniert es nicht. Und für die Hochschule ist dann der Mehrwert von mir aus ein ökonomischer, für die Dozenten ein didaktischer, qualitätsmäßiger und so weiter. Aber der muss da sein und auch aufzeigbar sein. Und für die Dozenten kommt dann noch dazu, der Preis, den ich dafür bezahle als Dozent, muss so sein, dass ich ihn mir leisten kann. Also der Aufwand darf nicht höher sein als bei einem analogen System oder muss in Relation zum
Mehrwert
stehen und so weiter.
Genau, ja. Was Sie sagen zu den Studenten, finde ich interessant. Hier ist ja auch zu beobachten, dass da die Profile von den Studenten völlig unterschiedlich sind. Also die einen, die erhoffen sich vielleicht mehr Flexibilität, dass sie mal auf die Art, mal auf eine andere Art lernen können. Das ist ja auch nachgewiesenermaßen einer der positiven Effekte von E-Learning, dass man mehr Lernoptionen haben kann da drin. Wieder andere Studenten sind daran interessiert, dass sie neue Inhalte ausprobieren können, die sie sonst in ihrem normalen Curriculum gar nicht sehen können. Also das sind eher die besseren Studenten, ich würde sie mal so nennen. Und dann gibt es natürlich diejenigen Studenten, die möglichst einfach und leicht durch die Prüfung kommen möchten. Also hier, das ist, würde ich sagen, aber da gebe ich Ihnen völlig recht, dass das ein ganz wesentlicher Aspekt ist. Bitte schön, ja.
Könnte man das auch auf eine andere Art zusammenfassen? Wenn man so die Liste links, also die linke Spalte so ein bisschen analysiert, dann sieht man eigentlich so ein bisschen Schwergewicht Richtung Dokumentation. Dokumentenverwaltung, mhm. Zentralisierung der Unterlagen. Mhm. Das ist ein großes Bedürfnis. Mhm. Aber ist allerdings dann eigentlich nicht mehr ganz E-Learning. Es befindet sich dann so ein bisschen auf der Schwelle, ja, ist das E-Learning oder ist das Dokumentenverwaltung? Also das richtige Abheben eigentlich, also wo unterscheidet sich eigentlich die konventionelle Lernunterlage von E-Learning? Mhm. Diese Diskussion fällt mir da eigentlich auch noch. Mhm. Also, unter Bedürfnis sehe ich zum Beispiel auch die Beurteilung, was bringt E-Learning auf welchen Stufen. Es gibt ja diese intrinsische Lerntopologie, mhm. also Lernen, Selbstkontrolle, Anwendung. Mhm. Und das ist ja eigentlich dann ausschlaggebend. Da geht es ja auch so richtig teurer, oder
genau.
richtig Anwendung geht.
Ja, ja.
Und Lernen bringt eigentlich gar nicht viel mehr als eine Dokumentenverwaltung, ist praktisch identisch. Selbstkontrolle ein bisschen mehr schon, aber bringt auch nicht so viel. Mhm. Und Anwendung ist dann eben im Prinzip in der Produktion dann schon sehr teuer. Mhm. Mhm. Das ist eine so die Diskussion, die man eigentlich immer wieder sieht. Das auch in der Lerntech Karlsruhe wurde das hitzig diskutiert. Oder macht man da nicht eigentlich eine Vermischung zwischen Dokumentenverwaltung?
Also vielleicht eine ganz kurze Antwort, weil wir werden das sicher noch diskutieren in Zukunft. Ich denke doch, man macht eine Vermischung, weil es natürlicherweise auch zusammengehört. Das lässt sich vermutlich eben gar nicht trennen. Also es ist ja ohnehin ein Ziel, dass man E-Learning integrieren kann in den normalen Lehrbetrieb. Und das gilt auch für die einzelne Lehrkraft. Das heißt ja nicht, wenn sie E-Learning macht, dass der ganze Kurs nur alles E-Learning ist, alles nur mit dem Computer. Das ist ja vermischt. Normale Skripte werden immer noch ausgeteilt werden. Diese Skripte müssen auch irgendwo in einer Dokumentverwaltung verwaltet werden. Daneben gibt es aber andere Inhalte, die man dann eher für das Selbststudium anbieten kann. Also ich sehe diese Trennung gar nicht so klar und ich sehe kein Problem darin. Aber wir können das sonst gerne noch also diskutieren.
Das Problem, die ich dann noch mal muss, dass ich E-Learning verkaufen.
Wenn wer es verkaufen will?
Also ich betreibe eine Firma, die E-Learning verkaufen möchte.
Okay.
Da stellen wir eigentlich immer an.
Das ist ja interessant. Das wäre noch eine zusätzliche Interessengruppe, Anbieter.
Das machen die meisten schon. Das ist nicht mal das Problem. Mhm. Wir wollen dann den Unterschied sehen, wo fängt E-Learning wirklich an. Mhm. Weil zentralisierte Dokumentenverwaltung hat jede Firma. Mhm. Das haben die schon. Mhm. Und der Begriff E-Learning wurde gar noch nicht eingeführt. Das, gut, in den Schulen ist das wirklich tatsächlich noch nötig.
Aber ich möchte schon klar sagen, dass natürlich E-Learning wesentlich mehr ist als jetzt nur Dokumentenverwaltung. Also ich sehe dahinter für die Studenten insbesondere Lernaktivitäten, Lernprozesse. Und das passiert natürlich mit Hilfe von Dokumenten, aber ich sehe Aktivitäten als Hauptaspekt. Man möchte natürlich das Ganze bezahlen können, ob man es dann auch erreicht. Das steht wirklich auf einem anderen Blatt geschrieben. Die Autoren sind meistens sehr erpicht auf ihr Copyright, aus verständlichen Gründen. Und bis jetzt, in der Realität, funktioniert es nur in Projekten, wo das von vornherein schon geregelt wurde. Zum Beispiel im Swiss Virtual Campus, wo eine Bedingung war, alle Projektpartner dürfen untereinander die Inhalte austauschen. Also da ist es sowieso gegeben und das funktioniert auch. Das ist kein Problem. Und sonst funktioniert es nur auf informeller Ebene. Auch nicht so schlecht. Also es gibt doch sehr viele Leute, die sagen, ich habe was gemacht, ich teile das gerne, das ist Open Content, das darf jeder haben. Es gibt eine recht große Anzahl von Leuten, die das gerne machen. Aber eben, das bleibt informell. Sie kriegen auch nichts dafür zurück. Das läuft meistens eben nur als Open Content, als Inhalte, die halt frei zur Verfügung stehen. Und da ist wirklich noch ein großes Problem vorhanden. Und wir sind noch ganz weit davon entfernt, was Sie noch gesagt haben, ein zentrales Repository von Inhalten, von austauschbaren Modulen. Da sind wir sehr weit davon entfernt. Wir denken immer wieder mal daran, könnte man sowas machen? Wie macht man es am besten? Muss das auf welcher Ebene? Auf institutioneller oder auf nationaler Ebene? Oder vielleicht auch innerhalb von Themengruppen, nur für die Physiker oder so etwas? Da sind die Fragen noch sehr offen und das überlegen wir uns. Aber eine Lösung haben wir da noch nicht. Bitte schön.
Nur noch ein Einwurf dazu, schon ein Referat auch im IDEON-Forum. Es war von der Amerikanen-Lehrkurve, das gehalten. Also da könnte man sich das sogar noch mal anhören, was er damals dazu gesagt hat. Ich darf auch den nächsten noch bringen.
Okay. Das machen müssen wir uns beeilen, bevor die drei großen Medienkonzerne dann auch in der Schweiz die Veränderung des Urheberrechts so gestalten, wie es in der EU, denn dann geht es um Wasser.
Ja, ja, sie ist zurzeit in Revision. Es wird wahrscheinlich auch dem EU-Recht angepasst, das heißt für die Nutzerverschlechterung.
Bei der EU ist noch nicht das letzte Wort gesprochen, glaube ich. Aber es okay, also ich möchte jetzt auf diese einzelnen Bedürfnisse nochmal eingehen, etwas detaillierter und anschauen, wie es denn in der Realität aussieht. Also zunächst einmal aus der Sicht des Studenten. Was ist da passiert? Wo geht's hin? Die Verfügbarkeit der Dienste, das ist gar nicht so schlecht, solange es sich um webbasierte Dienste handelt und solange sie stationär verwendet werden. Also von fest installierten Rechnern, zu Hause, an der Uni. Hier ist es mittlerweile doch sehr weitgehend möglich, dass ein Student mal zu Hause arbeitet, einen Teil der Arbeit erledigt, dann an die Uni geht, in den Arbeitsraum, an einem öffentlichen PC weiterarbeitet und 2 Stunden später dann auch auf seinem Notebook. Das ist weitgehend möglich. Wo hingegen noch relativ wenig entwickelt wurde, das ist alles, was mobile Dienste anbelangt. Also sobald ich mit meinem Notebook im Zug etwas machen möchte, wird es schon schwierig. Also da ist einfach die technische Infrastruktur noch nicht vorhanden. Auch, da wird immer wieder mal überlegt, wie kann man andere mobile Dienste, wie zum Beispiel SMS, einbinden. Und hier gibt es sehr wenig noch zurzeit. Die Ideen, die zirkulieren, sind vielleicht nicht alle überzeugend, aber als Beispiel, was man sich dabei vorstellen könnte, wäre ein Student, eine Studentin fährt nach Hause im Zug. Der Zug hat Verspätung, man hat plötzlich ein bisschen mehr Zeit und jetzt wäre es doch zum Beispiel eine feine Möglichkeit, man könnte mit dem PDA schnell von der letzten Vorlesung ein paar Testfragen runterladen und einfach so Drill and Practice mäßig das ein bisschen durchtrainieren. Also ohne, dass man sich vorbereitet hat, dass man sagt, okay, ich möchte gerne auf einen Fragepool zugreifen von einem Kurs und das als Prüfungsvorbereitung mal ein bisschen durcharbeiten. Also das wäre so eine Idee, was man unter Mobile Computing im E-Learning verstehen könnte. Aber das gibt es zurzeit noch überhaupt nicht, das ist nicht gemacht. Und das Problem sind da die Netzwerke, nicht der technische Unterbau, sondern die Netzwerke. Auch was die intuitive Nutzbarkeit, die Usability anbelangt, da wurden sehr große Fortschritte gemacht, aus meiner Sicht, in den letzten Jahren. Die ersten Webinhalte, die waren zum Teil grauenhaft, kaum benutzbar. Und ich glaube, das ist ein bisschen eine ähnliche Entwicklung, wie wir es hatten vor jetzt bald 20 Jahren mit Textverarbeitungen. Da wurde auch erst Kraut und Rüben gemischt mit Farben und Fonts und weiß nicht was alles. Und die Texte waren kaum lesbar, kaum verständlich. Und man hat sich dann auf das Wesentliche reduziert. Und genau diese Entwicklung hat man jetzt auch gesehen bei Webinhalten. Ich glaube, mittlerweile kann man das zu einem großen Teil sagen, die Sensibilisierung für Usability ist da und in der Folge ist eigentlich auch die Verwendbarkeit gar nicht so schlecht. Was hingegen den Zugriff auf das Material anderer Hochschulen anbelangt, da gibt es doch noch sehr viele Einschränkungen, haben wir jetzt kurz vorhin auch gesprochen. Also Studenten haben kaum Möglichkeiten zu sagen, ich studiere Psychologie, Statistik und jetzt möchte ich gerne sehen, was macht denn die Uni Fribourg, weil ich weiß, dass die eine sehr gute Statistikvorlesung haben. Da gibt es im Moment kaum Angebote. Es sei denn eben, ein Dozent, eine Dozentin hat sich entschieden, die Skripte, die Inhalte einfach auf die Webseite öffentlich zu legen. Aber irgendwie institutionalisiert ist das überhaupt nicht. Also wir sehen, einige Dinge haben sich positiv entwickelt für die Studenten, einige sind immer noch lückenhaft. Schauen wir uns die nächste Interessengruppe an. Aus der Sicht der Lehrkräfte. Also hier kommen wir wieder auf die Wiederverwendbarkeit von Material und ich habe das aufgeteilt. Also das eine betrifft einmal die Erstellung von Material, also die Autorensysteme. Wieder ein anderer Aspekt betrifft den Austausch, wenn es mal erstellt wurde, wie kann man es untereinander austauschen. Und ein weiterer Aspekt ist das bestehende Material, PowerPoint, Word, Bilder, was auch immer, das in E-Learning-Material zu transformieren. Ich sehe aus technischer Sicht, dass die Standards, als die Formate, die am besten im Moment die Wiederverwendbarkeit ermöglichen, sind HTML, ganz normales HTML. Und ich habe das ebenfalls auf die Inhaltsseite IMS-QTI genommen. Also IMS-QTI, für die, die das nicht kennen, das ist ein Standard zur Darstellung von Fragen, Quizzes, kann man damit darstellen. Meistens Multiple Choice, also relativ stark limitiert. XML habe ich in Klammern hier und das möchte ich schnell erklären. Wenn ich, und das mag Sie vielleicht auch erstaunen, dass XML in Klammern steht. Wenn ich diesen Vortrag vor 5 Jahren gegeben hätte, wäre wahrscheinlich HTML nicht dagestanden und IMS-QTI nicht dagestanden, sondern ganz groß und fett XML. Als XML aufgetaucht ist vor 10 Jahren, war das der Hype. Man hat gesagt, man kann mit XML alles machen. Das wird in Kürze sämtliche anderen Formate ersetzen. Und aus rein technischer Sicht, also ich bin Informatiker, ich war begeistert davon, stimmt das auch? Also XML ist klar unbestritten der sauberste Standard, um diesen Typ von Inhalten, also Skripte, Fragen, was auch immer, darzustellen. Die Realität hat jetzt aber gezeigt, dass es enorm viel schwieriger ist, XML einzusetzen, als man sich das gedacht hat. Und der Grund sind einfach die fehlenden Autorensysteme. Beziehungsweise, um ein Autorensystem herzustellen, muss man sehr viel Aufwand treiben. Das ist einfach sehr teuer. Und deswegen bin ich gar nicht mehr so überzeugt, ob XML wirklich jetzt als der große Trend betrachtet werden sollte im Bereich von E-Learning, im Bereich für die Erstellung von Inhalten. Also ich weiß nicht, das ist vielleicht jetzt ein kontroverses Thema. Wenn Sie hier eine andere Ansicht haben, würde mich das interessieren. Oder ob Sie dem beipflichten. Bitte schön.
Ja. Ja, also ich gebe Ihnen recht, dass es schwierig ist mit Autorensystem XML. Aber HTML wäre für mich das Problem, dass das also sozusagen einer Vereinheitlichung oder einer Verfügbarmachung auf verschiedenen Ebenen entgegensteht. Und, ich habe halt jetzt kürzlich was gelesen über so eine Entwicklung von XHTML. Ich weiß aber nichts dazu. Vielleicht ist das eine Möglichkeit, sozusagen die Nicht-Normierbarkeit von HTML so ein bisschen in Richtung XML einzuschränken.
Okay, also. XHTML ist im Wesentlichen das gleiche wie XML, wie HTML, Entschuldigung. Ja. XHTML ist im Wesentlichen das gleiche wie HTML. Es ist ein bisschen eine sauberere Spezifikation von HTML. Bestehendes HTML lässt sich relativ leicht in XHTML umwandeln, mit eventuell ein bisschen manuellem Aufwand. Und ist so gesehen nicht ein wahnsinnig großer Fortschritt. Aber ermöglicht dann die Bearbeitung von Inhalten mit den Tools, mit denen man eben auch XML-Dateien bearbeiten kann, also XSLT und XSLFO.
Die Frage wäre natürlich, was bedeutet das auch für die Strategie von Swiss Virtual Campus? Also ich mache gerade in so einem Projekt mit und wird alles auf XML ausgerichtet und Sie sagen jetzt, ja, ich setze mal XML in Klammern. Ist es dann eine Strategie der EduTech-Gruppe zu sagen, also guck mal lieber, ob man noch was anderes findet, oder ist es einfach nur...
Okay, also ich würde es nicht generell so sagen, dass man XML nicht einsetzen soll. Wenn man XML einsetzen möchte, dass bereits relativ viel XML-Know-how in den Arbeitsgruppen vorhanden ist. Also es gibt Themenbereiche, wo die Leute sowieso alle mit XML arbeiten. Die Geografen sind zum Beispiel so ein Bereich. Die stellen all ihre Geografiedaten mit XML dar. Die kennen den Umgang ohnehin damit. Die haben bereits Tools, die XML verarbeiten. Für die ist das nichts Neues. Und die werden sich sehr wohlfühlen damit und die werden ganz bestimmt auch klarkommen. Schwieriger wird es dort in Arbeitsgruppen, wo die Leute erst klarkommen müssten mit dem, was XML überhaupt ist. Also wo es einfach eine neue Welt ist. Das bedeutet auch nicht, dass es nicht geht, aber es ist einfach mit viel Einführungsaufwand verbunden. Und unsere Erfahrung hat gezeigt, dass diejenigen Swiss Virtual Campus Projekte, die XML eingesetzt haben, erst einmal, eigentlich man kann sagen, ein halbes Jahr oder ein Jahr an Zeit verloren haben, um überhaupt mal ihre Struktur aufzubauen, um die Leute zu schulen und überhaupt mal loslegen zu können. Auf der anderen Seite ist natürlich einfach HTML auch nicht die Lösung. Wir plädieren dafür, dass man sauberes HTML einsetzt, also dass man sich diszipliniert, dass man nicht ins Kraut schießt mit den Tags, sondern dass man untereinander die Autoren auch vereinbart, wie wollen wir unsere Texte darstellen mit HTML, sich disziplinieren und ganz konsequent auch CSS, Cascading Style Sheets, einsetzen. Da kann man nämlich sehr schönen HTML-Code machen, der dann auch sogar automatisch weiterverarbeitet werden kann. und auch reusable ist. Wir sind eigentlich noch auf der obersten Zeile. Ich sage noch kurz etwas über die Austauschformate SCORM und IMS Content Packaging. Das sind Formate, die dazu dienen, Inhalte zusammenzupacken in ein Paket, das man dann leicht als ganzes Modul in eine Lernplattform integrieren kann oder in einen Player ablaufen lassen kann. Hier sind diese beiden Standards halten wir für sinnvoll, grundsätzlich. Ich muss aber bedenken, dass wenn immer man seine Inhalte damit darstellen möchte, man sich auch in ein gewisses Korsett halt zwängen muss. Also da kann man nicht alles machen mit diesen Standards. IMS Content Packaging spezifiziert nur, wie man Ressourcenseiten hierarchisch strukturieren kann. Also es ist nicht wahnsinnig viel drin. Also Lernaktivitäten lassen sich damit nicht darstellen. Dafür gibt es eine Reihe weiterer Standards, IMS Learning Design, aber die sind wieder dermaßen in den Wolken meiner Ansicht nach. Die sind dermaßen kompliziert und überladen, dass sie auch nicht anwendbar sind praktisch. Also ich sehe es so, IMS Content Packaging und SCORM sind ungefähr auf der gleichen Ebene zu sehen, eignen sich gut für die Darstellung eines Pakets, eines Moduls von Inhalten, aber das kann nicht allein E-Learning sein, da muss man noch etwas drumherum bauen. Aktivitäten, Foren beispielsweise, Anleitung zu Foren und solche Dinge. Und das ist eigentlich eine Richtung, die man jetzt auch einschlägt. Also es wird langsam verwendet, die Tools unterstützen das recht gut mittlerweile. Und da sehe ich einen Trend und eine Tendenz in Zukunft. Anwendung neuer didaktischer Methoden, da habe ich geschrieben, da ist noch wenig passiert in der Vergangenheit. Und ich möchte Sie nicht beleidigen, Sie sind wahrscheinlich die Gruppe, die das eben schon macht, Anwendung neuer didaktischer Methoden. Aber die große Menge, wenn die sagen, ich mache E-Learning, ich probiere mal was, dann heißt das meistens, dass man die bekannte Lernsituation, man präsentiert etwas, teilt ein Skript aus, dass man das versucht zu transformieren in einen E-Learning-Kurs. Und da ist natürlich noch nicht sehr viel passiert. Da hat man vielleicht ein bisschen organisatorische Vorteile. Man kann die Skripte einfacher verwalten. Man braucht sie nicht mehr zu kopieren. Die Studenten können es selber ausdrucken. Aber da ist aus didaktischer Sicht noch nicht sehr viel passiert. Und da kann man natürlich sehr viel machen. Da gibt es viele tausende Ideen. Also Martin hat da eine große Übersicht und sucht das zusammen und dokumentiert das hervorragend. Aber es ist, kannst du sicher beipflichten, nicht so leicht, das wirklich breit unter die Leute zu bringen, breit unter die Dozenten zu bringen. Das sind Early Adopters, das sind die ganz speziell Interessierten, die das machen, aber die Breite damit zu erreichen, ist schwierig, noch immer. Was sind die Trends? Was sind die Beobachtungen aus Sicht der Supportzentren? Die sind mal, habe ich geschrieben, interessiert an Performance und Sicherheit. Also wenn es jetzt darum geht, irgendeinen Dienst zu installieren bei den IT-Services, also zum Beispiel ein Learning-Management-System, sowas wie Moodle oder WebCT oder was auch immer. Also einfach einen Dienst, das können auch Kommunikationstools sein und so weiter. Da ist es mittlerweile durchaus möglich, dass man eine gute Performance, annehmbare Performance erreicht und auch die Sicherheit gewährleistet ist. Es ist ein bisschen ein Kostenproblem natürlich, das kostet immer etwas, aber Performance, die kann man haben, indem man einfach ein bisschen Geld ans Problem schmeißt und damit ist das gemacht. Sicherheit hätte ich vor einem Jahr noch nicht geschrieben, dass das gegeben ist, aber mittlerweile sind wirklich alle sensibilisiert, dass es ein sehr wichtiger Punkt ist. Und also ich kenne kein IT-Support-Zentrum an Hochschulen mehr, das nicht irgendwo einen Sicherheitsspezialisten oder eine Sicherheitsspezialistin hat. Stabilität ist weniger gegeben, das sehe ich aber auch noch auf zwei verschiedenen Ebenen. Einerseits die kurzfristige Verfügbarkeit, also dass der Server nicht ausfällt ständig. Das ist der eine Punkt. Und der andere ist die langfristige Verfügbarkeit. Eine Hochschule, die sich mal entscheidet, vielleicht ein Jahr oder zwei, ein LMS, ein Learning Management System zu betreiben, wird es das auch noch in 3 oder 4 Jahren machen. Weil Inhalte, die mal portiert wurden auf ein Learning Management System, lassen sich nicht so ohne weiteres und leicht auf etwas anderes portieren wieder. Und bei der kurzfristigen Verfügbarkeit kann man sagen, auch hier, das ist ein bisschen ein finanzielles Problem, aber kann man eigentlich recht gut machen. Bei der Langfristigkeit da gibt es doch noch relativ viele Defizite. Also gerade vor einem Jahr habe ich eine Tour gemacht bei allen Schweizer Hochschulen und mal gefragt, wie sieht eigentlich eure E-Learning-Strategie aus? Und viele waren ein bisschen erschrocken über die Frage und wussten gar nicht recht, was sagen. Also man hat sich die Frage noch nicht richtig gestellt. Man war zwar interessiert und sagte, ja, okay, ja, stimmt, es braucht eigentlich etwas. Wir müssen langfristig planen, wir müssen Services aufstellen, die solide sind und auch über eine lange Zeit hinweg unseren Dozenten zur Verfügung gestellt werden, aber das steht noch nicht. Die größeren Hochschulen haben das gemacht, viele kleinere noch nicht. Das ist natürlich auch ein finanzielles Problem. Dann, wie ich gesagt habe, die Supportzentren, das sind die treibenden Kräfte hinter der Lehre. Die wollen die Qualität, die wollen die Lehre fördern und aufwerten. Und die haben häufig noch ein relativ hartes Leben. Ich spreche mal für die Universitäten, für die Unis, weil ich die ein bisschen besser kenne. Da sieht es aus meiner Sicht noch relativ düster aus. Also die Lehre hat noch nicht einen guten Stellenwert. Was wirklich zählt, ist Forschung. Da kann man sich Lorbeeren holen, in der Lehre eigentlich nicht. Ich weiß nicht, wie es an der Fachhochschule aussieht. Ich könnte mir vorstellen, dass das doch einiges besser ist an der Fachhochschule. Weil doch die Lehre meiner Ansicht nach einen höheren Stellenwert hat. Pflichten Sie dem bei, oder? Ist es hier ähnlich düster?
Viel besser. Viel besser.
Ich höre ein bisschen Ironie.
Also. Es ist wahrscheinlich das Problem, ich meine, das sehen Sie auch, wie viele Leute hier sitzen, dass immer Einzelne daran arbeiten, aber nicht, ja, dass der ganze Fachbereich am gleichen Strang zieht. Ja, und ja, dass es immer noch Leute gibt, die sowas sagen wie, mein Internet geht heute nicht. Also die,
ja, genau.
Deswegen kann man das so generell nicht sagen. Also mhm. Man könnte höchstens fragen, wenn wir E-Learning einsetzen, haben wir dann eine Aufwertung der Lehre?
Mhm.
Und da kann man wieder, können wir wieder, also könnte ich jetzt sagen, von Evaluation der Studenten her, ja, sie bewerten das positiv.
Mhm. Das ist der eine Aspekt, aber dann könnte ich noch einen zweiten dazu nennen. Und zwar haben wir gemerkt, rein dadurch, dass die Dozenten in einem E-Learning-Projekt eingespannt waren und obwohl sie schon 20 Jahre unterrichtet haben, haben sie sich hingesetzt und gesagt, Moment, also jetzt will ich ja was unterrichten, ich verwende ein neues Werkzeug. Und rein durch den Umstand, ein neues Werkzeug zu verwenden, haben sie sich Fragen gestellt und gesagt, ja, okay, was mache ich überhaupt? Wie setze ich das jetzt ein? Und das ist natürlich die allerbeste Ausgangslage, wenn nicht von oben was aufoktroyiert wird und gesagt wird, ihr müsst jetzt so unterrichten, sondern wenn sie sich von selber Fragen stellen und sagen, ich möchte das neue Werkzeug gut verwenden und dann mit Fragen kommen zu diesen Supportzentren. Und das haben wir sehr, sehr häufig festgestellt. Und das ist natürlich ein positiver Effekt, den das E-Learning haben kann auf die Qualität der Lehre. Aber ein indirekter.
Sehe ich nicht unbedingt. Also ich ganz, ja, genau. Also den Motivationskick, den kann man gar nicht groß genug einschätzen, dann nochmal über die Bücher zu gehen. Das ist alles wichtig und unbestritten. Aber ob es für die Sache, also die Qualität der Lehre gut ist, wenn man sozusagen technikgetrieben handelt oder sich fragt, hey, da gibt es ein neues Instrument.
Mhm.
Und als Pionier oder als Techie angefressener finde ich das jetzt hip, das machen wir jetzt. Ob das dient, das weiß ich nicht.
Also, das würde nicht dienen, aber das habe ich auch nicht gemeint. Ich habe schon gemeint, dass die Leute dadurch, dass sie ein Werkzeug einsetzen, sich Gedanken machen über die Didaktik. Und die ist ja dann unabhängig von der Technik, grundsätzlich. Aber das Problem wäre natürlich, wenn natürlich der Spieltrieb plötzlich auflebt und man nur noch Technik um der Technik willen macht. Ganz klar, das wäre nicht das Ziel. Und das kann vielleicht schon passieren. Ja. Gehen wir zur letzten Interessengruppe. Was sind die Trends? Beobachtung aus Sicht der Hochschulen. Man möchte E-Learning in den Hochschulbetrieb integriert haben. Das könnte zum Beispiel heißen, Prozesse wie Einschreibung oder Zertifizierung. Einschreibung, das würde bedeuten, wenn ein Student sich einschreibt bei der Hochschule, dass dann das automatisch sich reflektiert im Learning Management System, dass man automatisch einen Account hat, automatisch sieht, welche Kurse werde ich besuchen müssen, selbst wenn es nicht nur E-Learning-Kurse sind, sondern auch ganz normale Präsenzlehre. Also diese Form der Integration könnte man sich vorstellen. Das ist in der Schweiz noch nirgends gemacht. Die Werkzeuge bieten das auch noch nicht unbedingt an. Also das heißt, wenn man es machen möchte, dann kostet es einfach sehr viel Geld. Ein anderer Punkt ist Integration von Noten. Oder ich habe hier geschrieben, die Lernprofile. Also was man sich ebenso vorstellen könnte, wäre, dass Studenten im Lernmanagementsystem ein Lernprofil erstellen könnten, dass Sie sehen, okay, ich habe diese Tendenzen, hier habe ich noch Lücken in Bezug auf das, wo ich mich hin entwickeln möchte. Folglich suche ich noch ein Lernangebot, ein besonderes dazu, und das System kann dann Vorschläge machen, welche Lernangebote sich dafür eignen. Also man nennt das auch das Lernportfolio-Management. Und die treibenden Kräfte hierhinter ist die Industrie, die hat ein ganz großes Interesse an solchen Dingen. Also zum Beispiel IBM möchte natürlich ihre Mitarbeiter entsprechend schulen können und auch immer ein möglichst präzises Profil haben, welche Kompetenzen die einzelnen Mitarbeiter aufweisen und dies auch möglichst effizient, am liebsten automatisch, die Mitarbeiter entsprechend schulen können. Und an der Hochschule merke ich jetzt, beobachte ich, dass es gewisse Werkzeuge gibt, die anfangen, sich in die Richtung zu entwickeln, und dass es Hochschulen gibt im Ausland, die so etwas umsetzen möchten. Ich bin da noch ein bisschen skeptisch diesbezüglich. Also ich meine, von der Idee her ist es natürlich was Nettes, aber ich vertraue da der Technik noch nicht so ganz. Also ich könnte mir vorstellen, dass man hier einen sehr großen technischen Overhead erzeugt, der am Schluss in der Praxis gar nicht so wahnsinnig viel bringt. Also das müsste man noch beobachten. Ich möchte es nicht verteufeln. Ich wäre interessiert daran zu sehen, ob das wirklich funktioniert. Aber ich persönlich jetzt als Student würde immer noch einen Studienberater oder eine Beraterin aus Fleisch und Blut vorziehen, die dann einfach sagen können, schau mal, hier fehlt dir noch was, mach doch das, mach diese Vorlesung noch. Und sehe ich im Moment eigentlich noch als wahrscheinlich sogar die ökonomischere Variante. Also wenn man das jetzt technisch erschlägt, dieses Problem. Dann möchte man Investitionen gesichert haben, und hier habe ich jetzt den Begriff Knowledge Management, was Sie vorhin kurz angesprochen haben, oder eben Content Management. Knowledge Management ist natürlich ein großes Buzzword und kann man eigentlich gar nicht machen, genau gesehen. Da ist bis jetzt an den Hochschulen innerhalb der Institutionen sehr wenig gemacht. Man hat angefangen, Content Management Systeme für die Webpräsentation aufzubauen, aber viel mehr existiert im Moment da noch nicht. Und interinstitutionell, wie gesagt, wir sind am Überlegen, ob man sowas machen könnte. Es wird immer wieder mal an uns herangetragen von Projekten, von Dozenten, von Supportzentren, ob das nicht etwas wäre, was man aufbauen sollte. Und man weiß es noch nicht so recht. Also einerseits ist natürlich die Struktur der Hochschulen noch nicht dafür ausgelegt, dass man wirklich Inhalte untereinander austauschen kann und soll. Es gibt noch gar keine Anreizsysteme im Moment dafür, dass eine Dozentin dafür belohnt würde, dass sie Inhalte schweizweit zur Verfügung stellt. Und wenn sich da nicht etwas ändert, ist es eigentlich von vornherein illusorisch, eine solche große Content-Verwaltung auf die Beine stellen zu wollen, die dann auch genutzt wird.
Also, um das mal nur im Kleinen positiv, also wir machen so ein kleines Anwendungsmodul, und da arbeiten wir mit der ETH zusammen, und da haben wir eigentlich ziemlich gut interinstitutionell ausgetauscht, also von denen das ganze Know-how und den Frame meines Programms, und dafür kriegen die dann nachher unser Modul und können dann ihre Studis damit auch, also, und das haben die sogar selbst, also das haben die von der ETH selbst finanziert, wenn ich das richtig sehe. Also solche Initiativen, wenn man die natürlich noch belohnen könnte oder die sozusagen mal sammeln würde, ich kann mir nämlich vorstellen, dass es wesentlich mehr sozusagen bilaterale Absprachen, für die einfach nicht bekannt sind, dann wäre das vielleicht sicherlich eine Maßnahme, um das anzustoßen und zu fördern.
Eine wichtige Frage beim Austausch ist natürlich auch die der Granularität. Also auf welcher Ebene möchte man die Inhalte austauschen? Sind das ganze Lektionen? Geht es um einzelne Seiten? Geht es um sowas wie Bilder, PDF-Dokumente? Weil die Frage ist natürlich, ja, lässt sich denn das auch integrieren in meinen Kurs? Also wenn ich jetzt hier einfach ein isoliertes Kapitel übernehme in meinen Kurs, fügt sich das ein in das, wie ich unterrichten möchte? Und ich meine, nicht nur die Lernstile sind verschieden, auch die Lehrstile sind verschieden. Und da sehe ich schon noch große Probleme. Also ob das in der Praxis funktioniert, mag sein. Sie haben es, ja.
Also für mich wäre es so, so stelle ich mir das vor. Und so werden ich weiß nicht, ob Sie diesen Linguistik-Online-Kurs kennen aus Freiburg. da ist es so, dass man einfach sagt, okay, ich bin Dozent, ich habe 20 Leute, ich möchte unterrichten Semantik oder Syntax und dann gucke ich mir den Syntaxkurs an oder Passwort und dann kann ich mir die Lizenzen kaufen unter diesem Kurs. Und was ich mir vorstellen konnte, ist, dass man also auf dieser Schiene, dass man quasi mit Passwort geschützt, mit einer kleinen Gebühr sich angucken kann, was es gibt und dann einfach als Dozent sein kann oder als E-Learning-Kurs-Bastler. Das möchte ich von dir und das möchte ich von dir, das möchte ich von dir, dafür kriegst du, oder wie kann man irgendwie, wie kommen wir das raus? Da würde ich dann praktisch nicht mehr so groß sein.
Ja. Ich denke auch, also man kann es auch positiv sehen, vielleicht auch noch ein positives Statement von meiner Seite. In der Praxis funktioniert es in einem Bereich eigentlich schon ganz gut, nämlich dann, wenn die Leute in Google Suchworte eintippen und nach Lernangeboten suchen, etwas finden und halt hier einzelne Elemente rausnehmen. Das funktioniert eigentlich gar nicht so schlecht. Also viele bedienen sich so aus dem weltweit verfügbaren Pool. Das ist nicht institutionalisiert natürlich, das ist hochgradig chaotisch und die Qualität muss man dann selber wieder garantieren, indem dass man beurteilt, ob das Material, das man da gefunden hat, etwas taugt oder nicht. Aber das ist eigentlich etwas, was wir in der Praxis schon machen. Also das wäre dann wieder eigentlich ein Beispiel dafür, dass es schon funktionieren kann. Aber nicht mit dieser organisierten, strukturierten Datenbankform, wo man auch richtig Metadaten setzen muss. Also das ist auch wieder ein Problem, man muss es richtig verschlagworten. Da muss man fast ein Bibliotheksstudium gemacht haben, dass man das, Bibliothekarstudium, dass man das richtig macht. Also zumindest muss man ausgebildet sein, weil sonst die Metadaten überhaupt nicht passen. Also ich sehe da schon Schwierigkeiten, aber auch, wäre natürlich interessiert, wenn es gehen würde, ja. Verbesserung der Qualität der Lehre, haben wir gesagt, die ersten Schritte sind gemacht worden und jetzt zur Bezahlbarkeit. Also ich habe hier einen Smiley gemacht. Wir erinnern uns alle, ursprünglich war eines der Hauptargumente, E-Learning einzusetzen, insbesondere von der Industrie, war, es wird billiger. Wir können alles viel billiger machen damit, es wird viel effizienter. Und also, wir wollen uns da nicht loben, aber wir hatten damals schon unsere Zweifel, ob das wirklich billiger werden wird. Ich glaube, der Fokus müsste auf der Qualität liegen, dass man sagt, wir möchten die Qualität fördern. Und vielleicht einmal in längerer Zukunft gibt es dann auch eine gewisse Effizienzsteigerung. Das kann durchaus sein. Ich sehe es ein bisschen ähnlich wie der Vergleich mit den Textverarbeitungen. Die Texte sind nicht besser geworden, seit wir nicht mehr mit der Schreibmaschine schreiben, sondern mit dem Computer. Aber die Arbeit ist ein bisschen spannender geworden und die Verwaltung der Inhalte vielleicht ein bisschen einfacher. Also gerade jetzt, wo wir gut umgehen können und Co., haben wir schon einen Vorteil gegenüber früher mit der Schreibmaschine. Aber am Anfang, bei der Einführung der ersten Textverarbeitungen, war das noch überhaupt nicht gegeben. Und ich denke, im E-Learning sind wir hier in einer ähnlichen Phase, dass es eher komplizierter und teurer wird und langfristig möglicherweise. Ich würde mich eher konzentrieren, zu versuchen zu sagen, die Qualität wird besser, nicht es wird billiger. So, jetzt haben wir zuerst die Bedürfnisse angeschaut, was wollen wir? Jetzt haben wir auf 4 Slides gesehen, wie sieht die Realität ungefähr aus? Und jetzt möchte ich von den Punkten, wo es einen Mismatch gibt zwischen Bedürfnis und Realität, ich habe die isoliert und möchte daraus jetzt ein paar Strategien oder Möglichkeiten für Vorschläge für Strategien ableiten. Also, wo sehen wir noch Defizite? Wo sind wir noch nicht da, wo wir sein möchten? Einerseits bei den mobilen Diensten. Ich persönlich sehe da ein Potenzial, aber das ist noch nicht so weit, dass man das jetzt sofort einsetzen könnte. Deswegen müsste man das erstmal erforschen noch. Einsatz müsste man dann sehen, also wenn die Forschung positive Resultate zeigt, dass man das auch einsetzen könnte. Ich sehe da ein Potenzial und ich finde das einen interessanten Punkt. Ein ganz wichtiger Punkt ist, die Erstellung von Lehrmaterial muss vereinfacht werden. Also hier ist es außerordentlich wichtig, dass Dozenten, wenn sie sich hinsetzen und ein Lehrmodul verfassen möchten, dass sie sich nicht erst ellenlang mit Technik herumschlagen müssen, sondern dass sie möglichst schnell produktiv sind. Und in diesem Zusammenhang sehe ich auch die sehr positive Initiative, die du gestartet hast mit dem SCORM-Editor. Also das Zentrum hier hat wie Sie vielleicht wissen, eine Evaluation durchgeführt und einen SCORM-Editor, nicht nur einen SCORM-Packager, sondern auch einen Inhaltseditor, wenn ich es richtig verstanden habe, zu evaluieren, der es eben erlaubt, relativ schnell produktiv zu sein und standardkonforme Inhalte zu erstellen. Da haben wir es auch gleich mit der Wiederverwendbarkeit. Die Wiederverwendbarkeit muss vereinfacht werden. Es ist außerordentlich wichtig, dass die viele Arbeit, die man investiert, die man investieren muss, wenn man einen guten E-Learning-Kurs erstellen möchte, man muss wirklich eigentlich von vorne anfangen. Man kann nicht wirklich bestehendes Material übernehmen. Man muss das überarbeiten, das ist meine Überzeugung. Aber wenn man es schon überarbeitet, dann doch bitte wenigstens in einer Form, dass man es dann längerfristig wieder verwenden kann. Hier würde ich sagen, sauberes HTML, SCORM, IMS Content Packaging, IMS QTI, das sind sinnvolle Standards, die kann man einsetzen, das macht Sinn. Das müsste man aber auch auf strategischer Ebene verankern, verordnen und auch steuern von den Supportzentren aus. Es ist sehr wichtig, dass die Werkzeuge, die Autorenwerkzeuge, aber auch die Managementwerkzeuge möglichst einfach zu verwenden sind. Hier hat man das Problem, dass man natürlich auch komplexe Dinge, komplexe Prozesse zu bewältigen hat und dass daher die Tools nicht beliebig einfach sein können. Deswegen habe ich hier auch Schulung geschrieben. Ich glaube, die Schulung ist hier der entscheidende Aspekt, dass man die Leute, die interessiert sind, dass man denen ein gutes Schulungsangebot und ein gutes Trainingsangebot bietet. Es ist außerordentlich wichtig, dass diese Dienste lange verfügbar sind. Also alles, das bezieht sich vor allem auf Server-Hardware, die nicht eine einzelne Lehrkraft halt installieren und unterhalten kann. Das müssen die Universitäten auf Universitätsebene oder sogar auf nationaler Ebene schauen, dass sie hier Dienste anbieten können, die nicht nur die nächsten 3-4 Jahre verfügbar sind, sondern wirklich langfristig. Die Lehre soll aufgewertet werden, das hatten wir mehrmals. Das ist ein ganz wichtiger Punkt meiner Ansicht nach. Und die Investitionen sollen gesichert werden. Ich halte das für einen wichtigen Punkt, dass man versucht, Contents irgendwie schlau zu verwalten, dass man sich das als strategisches Ziel setzt. Wie man das jetzt in der Praxis genau machen soll, kann ich nicht sagen. Strategien sagen ja nicht genau, wie man es umsetzen muss, sondern sagen nur, wo man hin möchte. Aber hier sehe ich schon einen wichtigen Punkt, und da gebe ich Ihnen auch recht, also dass man da Content-Verwaltung, dass man sich da etwas überlegen muss, dass das ein wichtiger Aspekt ist. Weil sonst sind die Investitionen verloren. Das war relativ konkret. Ich habe es noch einmal auf einem nächsten Slide auf 3 Punkte zusammengedampft, weil man kann nicht so viel verwirklichen. Vielleicht auch noch mal an sich das anzusehen, was ist wichtig. Die Lehre soll aufgewertet werden. Viele der Dinge, die wir haben möchten, lassen sich dadurch erreichen, dass man kleine Projekte fördert. Also indem man kleine Brötchen backt, kleine Schritte macht, nicht gleich von Anfang versucht, das super innovative E-Learning-Modul aufzubauen, das auf 20 Jahre hinaus verwendbar bleibt, sondern indem man eben versucht, mit kleinen Schritten sich an das Ganze heranzutasten. Und viele Hochschulen verfolgen genau dieses Konzept. Zuerst war ja der Swiss Virtual Campus, der mit Monsterprojekten eigentlich versucht hat, die Szene ein bisschen aufzurütteln. Das hat nicht schlecht funktioniert, aber man hat schon gesehen, dass der Overhead enorm ist bei großen Projekten und was dabei herauskommt, nicht unbedingt im Verhältnis steht zu den Investitionen. Und einer von den ganz wichtigen Aspekten ist eben der, dass man jetzt sagt, jetzt machen wir eine große Menge kleinerer Projekte, weil man damit auch die Breite besser erreichen kann. Und es soll die Förderung langfristiger Zusammenarbeit, soll gefördert werden, die langfristige Zusammenarbeit. Das sind die zentralen Strategien, die ich sehe. So, ich wäre am Ende meiner Präsentation. Ich hoffe, es war einigermaßen spannend. Und ich stehe noch für weitere Fragen zur Verfügung oder für eine Diskussion. Vielen Dank.